Wissenschaft als Kompass. Der Podcast der Akademie der Wissenschaften in Hamburg.
Das ist für uns ein ganz starker Impuls, also in gewisser Weise tatsächlich Dinge, die der Nationalsozialismus versucht hat, in eine bestimmte Richtung zu treiben, zu biegen, auch möglichst vielleicht ein Stück weit wenigstens wieder zurückbiegen zu können. Da geht es ganz stark einfach auch um verweigerte Öffentlichkeit. Also, dass eben Musikerinnen und Musikern die Öffentlichkeit verweigert wurde und Musik kann ohne Öffentlichkeit fast nicht existieren. Es braucht immer die Hörerinnen und Hörer, es braucht immer die Darbietungsmöglichkeit und eine freie Diskussion über ästhetische Fragen. Und wir hoffen, dass wir zumindest ein kleines Stück diese Öffentlichkeit eben wiederherstellen können und auf diese Weise Musik zur Diskussion stellen können und musikalische Traditionen, Ideen, Diskurse, denen diese Öffentlichkeit eben verweigert worden ist.
Die Zeit des Nationalsozialismus ist eines der düstersten historischen Kapitel. Auch die Musikgeschichte sähe anders aus, hätte es den Terror des NS-Regimes nicht gegeben. Die Verfolgung von Musikerinnen und Musikern in den Jahren von 1933 bis 1945 hat massiven, auch weltweiten Einfluss auf das immaterielle Kulturgut Musik genommen. In Deutschland ebenso wie in den annektierten und besetzten Ländern kam es zu erheblichen Verlusten, im Exil aber auch zu produktiven Entwicklungen in allen Bereichen des Musiklebens. Geflüchtete Musikerinnen und Musiker komponierten, musizierten, unterrichteten. Reichhaltige, aber bisher nicht ausgeschöpfte Quellen warten darauf, erschlossen zu werden, um eben die Musikgeschichtsschreibung des 20. Jahrhunderts auf diesem Feld zu revidieren, also auch zu korrigieren, ebenso wie zu präzisieren. Gerade verfolgte Personen können so mit ihrem Schaffen einen angemessenen Platz in der Musikgeschichte einnehmen. Damit dieser Forschungsprozess noch intensiver als bisher stattfindet, gibt es seit Beginn des Jahres 2025 an der Akademie der Wissenschaften in Hamburg das neue Langzeitvorhaben NS-Verfolgung und Musikgeschichte, ein Forschungsprojekt im Rahmen des Akademienprogramms. Das neue Projekt wird bis Ende des Jahres 2042 laufen, also 18 Jahre. Der zweite Teil des Projekttitels lautet Revisionen aus biografischer und geografischer Perspektive. Was damit konkret gemeint ist, wie diese Forschungsarbeit sich genau gestaltet, darüber und über vieles mehr spreche ich mit dem Projektleiter Professor Dr. Friedrich Geiger. Herzlich willkommen im Podcast Wissenschaft als Kompass.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr über das Gespräch.
Mein Name ist Dagmar Penzlin. Ich bin Referentin für Kommunikation an der Akademie der Wissenschaften in Hamburg und ich begrüße Sie sehr herzlich. Herr Geiger, Sie sind Professor für historische Musikwissenschaft an der Hochschule für Musik und Theater München. Seit rund 30 Jahren gehört die Forschung zu Musik in Diktaturen und im Exil zu Ihren Arbeitsschwerpunkten. Ende der 1970er Jahre begann die Exilmusikforschung. Wie lässt sich nun das neue Langzeitvorhaben NS-Verfolgung und Musikgeschichte in das gesamte Forschungsfeld einsortieren?
Also es ist natürlich so, dass es schon sehr viele Vorarbeiten gibt. Das hat begonnen mit einem DFG-Projekt in den 70er Jahren, wo das Thema überhaupt erstmal ins Blickfeld gekommen ist. Und dann haben sich viele Initiativen angeschlossen. Musica Reanimata in Berlin beispielsweise wäre hier als ganz wichtige Pionierinstitution zu nennen. Aber es gab auch viele andere, teilweise eben auch in den einzelnen Ländern, die von NS-Verfolgung betroffen waren, die okkupiert worden sind oder annektiert worden sind. Also da gibt es schon sehr viele Vorarbeiten. Es fehlt aber noch aus unserer Sicht zum einen eine Art der Synthese, also wo diese ganzen Erkenntnisse, die es bis jetzt gibt, nochmal irgendwie zusammengeführt werden. Das ist so ein Aspekt, dass wir uns also durchaus auch so ein bisschen als eine Art Hub für diese ganzen Initiativen verstehen, die es bis jetzt gibt und auch einfach die wunderbare langfristige Perspektive, die wir jetzt haben, dazu nutzen können, um etwas zu verstetigen. Das Zweite ist, dass es eben doch natürlich noch sehr viele weiße Flecken auf dieser Landkarte des musikalischen Exils gibt und auch insbesondere, darüber werden wir ja wahrscheinlich noch sprechen, was die Zeit vor 1933 angeht. Und da versuchen wir jetzt eben mit einer gewissen Systematik diese Flecken noch zu bearbeiten und einfach zusammenzutragen, was uns noch fehlt, um auch bestimmte Zusammenhänge herstellen zu können und bestimmte Sachen auch in ihrer langfristigen Auswirkung bis heute zum Teil zu verstehen.
Also Sie sagen, um die weißen Flecken zu identifizieren und auch eben dann auch zu erforschen, mit Blick auf die 18 Jahre, wie plant man sowas? Also, dass man wirklich auch keinen weißen Fleck übersieht.
Also das ist in der Tat auch nicht so leicht zu planen, denn die Natur von weißen Flecken besteht ja darin, dass man sie sozusagen überhaupt erstmal orten muss. Aber ich mache mal einfach ein Beispiel, damit man so ein bisschen die quantitativen Dimensionen hat. Es gibt ja dieses Lexikon verfolgter Musiker und Musikerinnen der NS-Zeit. Wir haben insgesamt 5.500 Namen dort eingetragen. Das betrifft jetzt nur Musikerinnen und Musiker aus Deutschland und Österreich mit ein paar Ausnahmen, aber in der Hauptsache eben aus Deutschland und Österreich. Von diesen 5.500 Namen konnten wir bis jetzt knapp 1.000 zu ausführlichen Biografien ausarbeiten. Also es fehlen uns hier schon 4.500 Namen. Und dann muss man sich vorstellen, kommen ja noch dazu die ganzen annektierten Gebiete, die eroberten, besetzten Gebiete nach 1938, als der Nationalsozialismus begonnen hat, sich expansiv, aggressiv auszuweiten. 1942 war das territorial auf dem Höhepunkt und fast ganz Europa war im Prinzip unter NS-Einfluss. Das heißt, diese ganzen Zahlen muss man enorm hochrechnen, sodass es also einfach schon um eine unglaublich große Zahl an Biografien geht. Die werden wir auch in diesen 18 Jahren leider nicht alle natürlich irgendwie zu fassen bekommen, aber wir können akkumulieren und je mehr man natürlich über einzelne Personen weiß, je mehr Einzelbiografien man hat, desto besser kann man auch feststellen, wo sind vielleicht gruppenbiografische Themen, die relevant sind. Man kann also einfach identifizieren, was war denn überhaupt eigentlich wichtig und auf diese Weise kann man diese weißen Flecken etwas besser eingrenzen.
Sie haben jetzt gerade diese beiden Zahlen genannt. 1000 Biografien haben Sie im Grunde schon erforscht und zwar im Rahmen von LexM. Es gilt als das Lexikon verfolgter Musiker und Musikerinnen der NS-Zeit. Und 5.500 Namen sind eben dort rund verzeichnet. 1.000 haben sie erforscht. Also 4.500 sozusagen bieten sich an, sozusagen auch als Sprungbrett. Und wahrscheinlich auch, wenn Sie sagen, dass Sie gruppenbiografisch vorgehen, dass Sie dann wahrscheinlich auch schauen, dass Sie einfach auch Personen aus unterschiedlichen Bereichen anfangen, genauer zu erforschen. Das LexM gibt es seit 2005 und ist ja wirklich auch ein wichtiges Online-Lexikon. Wie ist das entstanden?
Also das ist entstanden eigentlich aus einer Initiative von Peter Petersen, Professor für historische Musikwissenschaft an der Universität Hamburg, der zunächst mal aus NS-Nachschlagewerken, das ist erstmal natürlich die sicherste Quelle, um zu identifizieren, wer war denn überhaupt verfolgt. Und die Kulturpolitiker des NS haben ja solche Nachschlagewerke erarbeitet. Da gehört ganz prominent dazu der absolute Tiefpunkt der Musikwissenschaft, nämlich das Lexikon der Juden in der Musik von 1940, das Herbert Gehrig und Theophil Stengel erarbeitet haben. Und das ist einfach sozusagen eine schwarze Liste von Personen, die eben im Musikbetrieb nicht mehr beschäftigt werden sollten oder deren Musik nicht mehr gespielt werden sollte und die also einfach dann auf diese Weise dieses rassistische Stigma erhielten. Man hat aber umgekehrt auf diese Weise natürlich dann erstmal Namenslisten zur Verfügung gehabt. Man konnte gezielt gucken, was ist eigentlich aus diesen Personen geworden. Und das war sozusagen der Grundstock dieses Lexikons. Und es ist natürlich so, wenn man dann bei einer Biografie anfängt, etwas tiefer reinzugehen, mehr Daten bekommt, dann stößt man auf Freunde, Kollegen, Familienangehörige. Und auf diese Weise kommen immer mehr Namen dazu. Und man stellt fest, ach, diese Person war auch verfolgt, gehörte da auch dazu. Oder natürlich haben sich von den vielen in den Vernichtungslagern ermordeten Musikerinnen und Musikern teilweise nur ganz geringe, verwischte Spuren erhalten. Und unsere Arbeit besteht eben im Wesentlichen darin, einerseits tatsächlich auch immer neue Namen noch zu finden. Also wir werden auch bei diesen 5.500 Einträgen vermutlich nicht verbleiben, sondern das wird sich auch noch vergrößern und dann aber insbesondere eben bei diesen Fällen, wo man tatsächlich nur Namen hat, einfach mehr herauszufinden. Und das Lexikon hat sich dann aus diesen Namenslisten heraus entwickelt, weil sehr schnell klar wurde, man braucht eigentlich so etwas wie ein Nachschlagewerk online. Das war 2005 noch gar nicht so üblich, war natürlich deswegen sinnvoll, weil uns klar war von Anfang an, das muss auch in irgendeiner Weise aktualisierbar sein. Es wird sich permanent vergrößern und auch immer wieder neue Daten werden hinzukommen. Deswegen ist es von vornherein als Online-Lexikon konzipiert worden. Dann ist die Kollegin Claudia Maurer-Zenk hinzugestoßen, auch eine ganz ausgewiesene Expertin auf diesem Gebiet, und Sophie Fetthauer als zu Beginn einfach verantwortliche Redakteurin dieses Lexikons, inzwischen auch Mitherausgeberin. Und es gab zunächst eine Förderung durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft von diesem Lexikon, die ist aber dann irgendwann ausgelaufen, und dann beginnt eben das, was bei solchen Projekten häufig wahnsinnig mühsam ist, nämlich einfach die entsprechenden Mittel dafür zu akquirieren, dass das weitergehen kann. Denn man muss Autorinnen und Autoren bezahlen, die auch in anderen Ländern recherchieren, die Texte schreiben. Man muss natürlich jemanden bezahlen, der das Ganze redigiert und so weiter. Und das war viele Jahre lang sehr mühsam und auch immer wieder von Unterbrechungen gekennzeichnet. Und wir sind eben sehr, sehr froh, dass dieses Lexikon, das tatsächlich international auch unglaublich nachgefragt ist, jetzt 18 Jahre als zentrales Arbeitsinstrument in unserem Projekt, das dort integriert ist, erstmal jetzt eine langfristige Perspektive hat.
Und ich glaube, Sie planen auch so eine Übersetzungs-KI zu implementieren, dass man sehr leicht auch in alle Sprachen die biografischen Artikel übersetzen kann.
Genau, das ist natürlich ein großer Vorteil heutzutage, dass es eben Übersetzungssoftware gibt, die auf einem sehr hohen sprachlichen Stand, also wenig sinnentstellend, diese Lexikonartikel in 36 Sprachen sind es, glaube ich, aktuell übersetzen kann, sodass natürlich international nochmal die Zugriffe steigen werden. Es ist natürlich so, wir haben natürlich nicht die Kapazitäten, um diese ganzen Übersetzungen auch immer wirklich zu prüfen und zu redigieren. Wir werden da einen entsprechenden Disclaimer machen, und wir werden die englischen Übersetzungen redigieren, und Deutsch und Englisch werden die Sprachen sein, wo wir also für alle Inhalte auch bürgen können. Das wird aber da drin stehen. Und zunächst mal ist es aber trotzdem ein enormer Gewinn, dass man eben ansonsten auch in über 30 weiteren Sprachen erstmal sich ein Bild machen kann, was haben diese Leute eigentlich gemacht, für die wir hier Artikel haben.
Auf jeden Fall. Können Sie beschreiben, wie so eine typische biografische Recherche aussieht? Gibt es da so eine Checkliste, oder ist das eher auch so ein kreativer Prozess, dass man überhaupt irgendwie so einen Zipfel von einer Biografie bekommt oder so einen Faden, der ihn dann hineinführt? Beschreiben Sie das bitte mal.
Also es ist eigentlich beides. Also natürlich hat man nach vielen Jahren auf dem Gebiet so eine gewisse Routine, was man so an Institutionen absucht. Also wir müssen mal uns den Fall vorstellen, der eigentlich in vielerlei Hinsicht ein Normalfall ist. Man hat wirklich nur einen Namen und Lebensdaten. Im Idealfall hat man ein Todesdatum. Meist hat man aber auch nur ein Geburtsdatum und weiß eben zum Beispiel, dass diese Person auf irgendeiner Deportationsliste stand. Und dann gibt es verschiedene Dinge, die wir routinemäßig machen. Also man guckt bei Einwohnermeldeämtern nach in der Region, wo diese Person herstammt. Wir konsultieren eben häufig Yad Vashem und andere Institutionen, die Auskunft geben könnten über potenzielle Todesdaten in Vernichtungslagern oder Konzentrationslagern. Wir versuchen dann eben, wenn man weiß, eine Person hat eine bestimmte Ausbildung, zum Beispiel, ich greife jetzt mal ein Beispiel heraus, am Konservatorium in Leipzig oder sowas gemacht, dann kontaktiert man diese Institution und versucht, Schülerakten oder so etwas zu finden, die dann ja häufig wiederum auch Lebensläufe enthalten, aus denen man dann wiederum Daten gewinnt, die man aber natürlich alle wieder prüfen muss, ob die so stimmen. Und eine ganz wichtige Quelle für uns sind auch Entschädigungsakten. Das ist eine sehr spezielle Aktensorte, die normalerweise in der Musikwissenschaft nicht so unbedingt herangezogen wird, für uns aber eine ganz große Rolle spielt. Das sind Akten, wo verfolgte Menschen nach 1945 an die Bundesrepublik Deutschland Entschädigungsansprüche gestellt haben, aufgrund eines entsprechenden Gesetzes. Und die waren aber genötigt, um diese Entschädigungen bemessen zu können, sehr genau nachzuweisen, welcher Schaden ist mir eigentlich entstanden durch das NS-Regime. Und das wiederum erforderte dann darzustellen, was man eigentlich beruflich vorher gemacht hatte, und das auch nachzuweisen. Und das ist in vielerlei Fällen eine außerordentlich beklemmende Lektüre, weil man merkt, wie schwierig das für diese Leute zum Teil war, diese Unterlagen überhaupt beibringen zu können.
Warum? Warum war das so schwierig?
Weil die ja teilweise geflüchtet waren von einem Tag auf den anderen und dann eben zum Beispiel irgendwelche Anstellungsverträge nicht mehr hatten. Und dann ist aber an dem Opernhaus, wo beispielsweise jemand beschäftigt war, das Archiv ausgebombt worden. Und es ist quasi nicht mehr möglich gewesen, eine genaue Anstellungszeit nachzuvollziehen, was dann in vielen Fällen auch zur Ablehnung von Entschädigungsansprüchen geführt hat, aus so einem bürokratischen Gestus heraus. Und dieser enorme Aufwand, der für diese Person damals ganz schrecklich gewesen sein muss, ist aber, das soll jetzt nicht zynisch klingen, aber sozusagen aus einer Historikerperspektive natürlich insofern ein Gewinn, als wir dadurch sehr viele Daten, sehr genaue Beschreibungen der Tätigkeiten unter Umständen erhalten und dann wieder Ansatzpunkte haben, die wir verifizieren können und eben feststellen können, was dann jemand gemacht hat. Und ein Berliner Kollege, Matthias Pascerni, hat mal in einem Aufsatz diese Entschädigungsakten deshalb mit der schönen Formulierung bezeichnet, das sei eine Art Ersatzüberlieferung der Musikgeschichte der 20er und 30er Jahre. Das ist wirklich so. Also große Teile erfahren wir wirklich nur aus diesen Akten.
Das gilt natürlich für die Musikerinnen und Musiker, die eben die NS-Zeit überlebt haben. Was machen Sie mit den Menschen, die eben getötet worden sind, umgekommen sind, gestorben sind, verschollen sind?
Ja, da ist es natürlich sehr viel schwieriger. Da hat sich ja in den allermeisten Fällen kein Nachlass oder etwas Ähnliches erhalten. Manchmal hat man das große Glück, dass man recherchieren kann, dass diese Menschen, die ja in vielen Fällen ziemlich genau wussten, was ihnen bevorsteht. Also viele auch nicht, aber viele wussten doch sehr genau, das ist jetzt ein Weg, der mich sozusagen irgendwie ins Verderben führt. Auch wenn man sich sozusagen so etwas wie Auschwitz vielleicht nicht vorstellen konnte. Aber viele ahnten, dass sie nicht zurückkommen und haben dann vorsorglich an Verwandte, Freunde, Bekannte große Teile eben ihres Nachlasses, Manuskripte beispielsweise oder sowas gegeben. Also in vielen Fällen hat man das Glück, dass man das irgendwo aufspüren kann. Das ist aber eine wirkliche Detektivarbeit, wo man einfach genau nachgucken muss, wann hat diese Person diesen Sammelbefehl erhalten, was hat die dann vorher gemacht. Dann klappert man systematisch ab, aus welchen Personen bestand dieser Bekanntenkreis, versucht da auch Nachfahren zu kontaktieren und so. Also das ist ein schon enormer Rechercheaufwand, der sich aber in vielen Fällen dann tatsächlich lohnt. Es gelingt dann doch immer wieder auch so etwas aufzufinden.
Also der berühmte Dachbodenfund ist für Sie also total wichtig nach wie vor, spielt eine Rolle?
Absolut, das klingt immer wie so ein völliges Klischee. Aber das ist tatsächlich ganz oft so. Auch manchmal haben wir auch das Glück, dass wir kontaktiert werden von Leuten, die sagen, ich habe hier auf dem Dachboden tatsächlich so einen Koffer. Da sind lauter Noten drin und Aufzeichnungen, wollen sich das mal angucken oder so. Und das sind oft dann unglaubliche Funde, die uns dann eben tatsächlich die berufliche Existenz einer Musikerperson erschließen bis zu diesem Zeitpunkt.
Welche der für Lex M. rekonstruierten Biografien finden Sie sehr typisch oder auch sehr eindrücklich? Also wo es auch vielleicht schwierig war und dann hatte man eben so einen Fund oder eben über eine andere Quelle wirklich den Schlüssel zu einem Leben, das man plötzlich wieder erzählen auch konnte.
Also da könnte man ganz viele nennen. Wir haben ja auch so sehr viele unterschiedliche Gebiete der Musik. Wir befassen uns ja tatsächlich eigentlich mit allen musikbezogenen Berufssparten. Unsere einzige Einschränkung ist eigentlich erstmal, dass es sich tatsächlich um professionelle Musikerinnen und Musiker gehandelt haben muss. Also erstmal sind da keine Amateurmusikerinnen und Musiker dabei, einfach um das irgendwie begrenzbar zu machen und auch, weil es uns natürlich schon um bestimmte Strukturen des Musiklebens geht, die man auf diese Weise erfassen kann. Und man könnte jetzt Beispiele nehmen für Interpretinnen und Interpreten, also Pianistinnen und Pianisten, Sängerinnen und Sänger. Bei den Sängerinnen kann ich zum Beispiel mal den Namen Magda Spiegel herausgreifen. Das ist eine ganz beeindruckende Sängerin, die in Frankfurt am Opernhaus beschäftigt war und so ein wirklicher Star war. Gerade auch auf dem Gebiet des Wagner-Gesangs. Es sind auch Schallplattenaufnahmen von ihr erhalten, glücklicherweise, sodass wir uns ein bisschen Eindruck machen können. Und Magda Spiegel war, das ist eben auch nicht so ganz untypisch, war so beliebt und so bekannt, dass sie nach 1933 erstmal weitermachen konnte. Das gab es also in einigen Fällen, wo einfach das NS-Regime abgewogen hat, bringt es uns jetzt mehr Sympathien ein, jemanden sozusagen als nicht-arisch in Anführungszeichen sofort von der Bühne zu verbannen und dadurch deutschen Musikerinnen und Musikern den Weg frei zu machen. Das kann ja durchaus einen Sympathiegewinn bedeuten, weil jemand, der vorher arbeitslos war, dann eine Stelle hat. Oder verlieren wir Sympathien, weil wir eine besonders beliebte Person von der Bühne verbannen. Und in etlichen Fällen, beispielsweise eben der erwähnten Magda Spiegel, aber auch in Hamburg Sabine Kalter war auch so ein Fall. Also einfach sehr populäre, beliebte Stars, die hat man erstmal weitermachen lassen, obwohl völlig klar war, die sind eigentlich nach der NS-Rassenideologie jetzt hier nicht mehr weiter zu beschäftigen. Und das hat bei den betroffenen Personen manchmal zu dem fatalen Eindruck geführt, man sei in irgendeiner Weise geschützt. Bei Sabine Kalter beispielsweise nicht. Die hat also das Gott sei Dank trotzdem durchschaut und ist 1935 dann ins Exil gegangen. Aber Magda Spiegel hat es eben zu spät durchschaut. Sie hat sich sozusagen auf ihren Star-Status verlassen und war die ganze Zeit davon ausgegangen, mir passiert wahrscheinlich nichts, weil ich zu beliebt bin. Also das ist ein Mechanismus, der eben dann gerade bei Musikerinnen und Musikern, die besonders populär waren, greift. Und sie hat sich dann erst, als es zu spät war, um Visa bemüht. Die sind ihr dann aber nicht mehr gewährt worden. Und sie ist dann zunächst ins Ghetto-Lager Theresienstadt gekommen und dann in Auschwitz umgebracht worden. Und es gibt eben gerade im Bereich des Wagner-Gesangs, dazu habe ich nun gerade gearbeitet, deswegen bin ich da im Moment so ein bisschen orientiert, gab es sehr viele Sängerinnen und Sänger. Richard Breitenfeld wäre auch so ein Name, den man da nennen könnte, der umgebracht worden ist, aber auch Fälle, wo die Flucht gelungen ist, beispielsweise Friedrich Schorr, einer der ganz berühmten Wotan- und Wandererinterpreten aus dem Bayreuther-Kreis auch, über den sich 1925 schon Adolf Hitler aufgeregt haben soll, wieso ein Jude nun den Wotan singen kann. Also große Interpretinnen und Interpreten aus der Wagner-Tradition sind zum Teil umgebracht worden, zum Teil eben in ganz großer Zahl ins Exil verjagt worden. Und das hat natürlich auch für die deutsche Interpretationstradition bei Wagner was bewirkt, sehr negativ. Und umgekehrt eben viele hochrangige Interpreten, Interpretinnen, aber auch im Bereich der Regie, der Dirigate, also denken wir an Dirigenten wie Fritz Busch, Erich Kleiber, Otto Klemperer, Bruno Walter, also lauter Menschen, die man auch mit innovativen Wagner-Interpretationen verbindet, die waren dann eben plötzlich außer Landes und haben eigentlich dafür gesorgt, dass sich die interessanten, zeitgemäßen, modernen Interpretationsimpulse zum Thema Wagner eher dann im Ausland ereignen konnten und dann in einigen Fällen mit Glück sozusagen erst wieder nach Deutschland zurückgekommen sind.
Sie haben jetzt schon so viele Aspekte von Musikgeschichtsschreibung berührt, jetzt in dem, was die geschildert haben, wo ich mich jetzt gerade gefragt habe, wie bekommt man das dann quasi sozusagen in Richtung Revision, in Richtung, dass es wahrgenommen wird von anderen, die zu diesen Feldern forschen, Institutionengeschichte, Interpretationsgeschichte, das sind ja wirklich ganz wichtige Details, die auch was veranschaulichen. Gehen Sie dann auf Institutionen zu oder auch auf Forschende aus den Bereichen, um sozusagen zu zeigen, das wissen wir neu, nur als Hinweis?
Ja, da sprechen Sie einen ganz wichtigen Aspekt auch unserer Arbeit an, dass wir so auch eine Art kommunikative Plattform sozusagen einerseits für Revisionsbedarf, aber auch für Ergebnisse sind, die eben tatsächlich hilfreich sind für eine Revision bestimmter musikgeschichtlicher Vorstellungen, die wir haben. Also das wichtige Nachschlagewerk MGG Online, Musik in Geschichte und Gegenwart Online, das ist die wichtigste deutschsprachige Musikenzyklopädie, die im Moment von Laurenz Lütticken aus Zürich herausgegeben wird. Und da muss man sagen, da gibt es ein ganz großes und waches Bewusstsein für dieses Thema. Und ich bin auch im wissenschaftlichen Beirat der MGG drin, und so dass es da also eigentlich einen direkten Kanal gibt, um unsere Ergebnisse auch einfließen zu lassen. Aber man muss auch umgekehrt sagen, es geht ja auch immer um eine Bereitschaft dieser Institutionen, das Thema sozusagen irgendwie mit aufzugreifen. Und das ist bei der MGG auf jeden Fall da. Das war nicht immer so. Aber auch andere Forschungsgebiete versuchen wir natürlich zu kontaktieren. Und wir haben ja auch als Teil unseres Projekts Konferenzen vorgesehen, die eben nicht nur, wie das ja manchmal so ist bei Projekten, man macht dann auch eine Konferenz, um sozusagen irgendwie zu dokumentieren, was man da gemacht hat. Das wollen wir natürlich auch tun, aber diese Konferenzen spielen für uns schon eine vitale Rolle und haben eine ganz entscheidende strukturelle Funktion, weil das auch Kommunikationsmöglichkeiten sind, wo wir also auch, wir wollen große Konferenzen mehrtägig, 3 Tage international machen, um jeweils nicht nur Spezialistinnen und Spezialisten für das Thema NS-Musikgeschichte oder Exilmusik zu versammeln, sondern tatsächlich auch aus jeweiligen Gebieten, die vielleicht bisher gar nicht so viel Kontakt mit diesem Gebiet hatten und dann auf diese Weise aber sehen können, was gibt es für neue Erkenntnisse, die eigentlich interessant sind für ihr Gebiet. Also wir planen zum Beispiel als ersten Kongress für 2027 einen großen Kongress zum Thema Interpretation, musikalische Interpretation im Exil. Das ist ein Thema, das bisher, auch weil es methodisch nicht so ganz leicht zu fassen ist, relativ wenig behandelt worden ist. Aber wie ich das gerade schon am Beispiel auch der Wagner-Interpretation angedeutet habe, aus meiner Sicht enorme Dimensionen hat. Also Oder denken wir zum Beispiel an das Klavierspiel. Da ist es eben so, dass in vielen Fällen Interpretinnen und Interpreten, die innovative Impulse gegeben haben, ich nehme also einen Namen wie Arthur Schnabel, ins Exil gehen mussten, während eben Menschen mit einer, sagen wir mal, auch durchaus NS-affinen Interpretationstradition, das sagt jetzt überhaupt nichts über die Qualität aus, aber erstmal über den Ansatz wie Wilhelm Kempff, wo eine sehr romantische Auffassung der Klaviermusik häufig was Monumentales, Verklärendes, tendenziell Mystisches sozusagen mitschwingt in der Interpretation, die sind geblieben und haben eben so eine ganz bestimmte Interpretationstradition verstärkt, während innovative, versachlichende Impulse in Richtung transparente Interpretation häufig eher dann das Land verlassen haben. Ich schildere nur eine ganz grobe Tendenz. Da gibt es immer wieder auch Gegenbeispiele, aber in der Tendenz war es schon so. Und das erstmal nachzuvollziehen, was das bedeutet, auch auf dem Bereich der Kammermusik, ein ganzes Streichquartett wie das Kohlisch-Quartett musste das Land verlassen. Und das ist methodisch nicht so einfach, weil wir dafür immer Aufnahmen brauchen. Die Aufnahmen unterliegen dann auch wieder gewissen technischen Einschränkungen und so weiter. Aber gerade da ist es eben für uns auch so hilfreich, dass wir ja dieses Projekt in Kooperation durchführen mit der Hochschule für Musik und Theater München, an der ich eben unterrichte und dadurch auch sehr, sehr viel erstrangige künstlerische Expertise mit im Boot haben. Also die Kolleginnen und Kollegen an der Hochschule sind erfreulicherweise und dankenswerterweise unglaublich kooperativ und haben Lust, da auch mitzumachen, auch die Studierenden, sodass wir solche Fragen, die auch Interpretation betreffen, auch wirklich ausprobieren können und sozusagen auch in einem praktischen Ansatz nachvollziehen können und eben viele erstrangige Expertinnen und Experten zum Thema Interpretation auch befragen können.
Das sind dann sogenannte Research Concerts, also wo es quasi forschend konzertiert wird, also wahrscheinlich eine Probenphase, und dass sie es auch aufführen dann.
Genau, dieser Begriff der Research Concerts, den haben wir uns eben ausgedacht, um sozusagen zum Ausdruck zu bringen, dass es einen wissenschaftlichen Anteil, aber eben auch einen performativen Anteil gibt. Und die Idee ist hier immer, einerseits tatsächlich eine Vorbereitungsphase zu haben, in die auch Studierende mit integriert werden. Es ist eben aus unserer Sicht auch für die Ausbildung junger Künstlerinnen und Künstler heutzutage sehr wichtig, sich mit diesem Thema zu beschäftigen, oder sehr nützlich auch. Das wird uns auch vielfach wiedergespiegelt, weil es einfach darum geht, welche Position habe ich als Künstler in einer Gesellschaft, für die ich ja auch diese Musik mache. So. Und es macht einen großen Unterschied, ob mir diese Gesellschaft grundsätzlich feindselig begegnet oder ob ich sozusagen in irgendeiner Weise auch das Gefühl habe, ich werde in eine bestimmte Richtung gedrängt, die ich erfüllen muss, oder ich kooperiere hier mit bestimmten Tendenzen, die mir eigentlich selbst nicht behagen. Also es ist für die Studierenden, glaube ich, ein großer Gewinn, sich mit diesem Thema zu befassen. Und das sagen die auch, diejenigen, die wir bisher da mit integriert haben, spiegeln uns das auch wieder. Und die werden eben in der Vorbereitungsphase mit integriert werden. Also wenn wir beispielsweise von einer Komponistin oder einem Komponisten Werke entdeckt haben, was ganz oft der Fall ist, die noch niemand kennt. Also wir haben ganz, ganz, ganz viel Repertoire von Stücken, die überhaupt noch nie aufgeführt worden sind oder die einmal aufgeführt worden sind und dann nie wieder. Aber dieses auch etwas klischeehaft anmutende für die Schublade komponieren, das war natürlich in dem Kontext ungeheuer verbreitet. Teilweise, weil es sich um Kompositionen handelte, von denen man wusste, dass sie in NS-Deutschland nicht aufgeführt werden konnte. Das betrifft Komponisten wie Karl Amadeus Hartmann zum Beispiel, der mittlerweile etwas bekannter ist. Da gab es aber noch mehr solche Fälle. Oder eben Kompositionen von Menschen im Exil, die eine Riesensymphonie komponiert haben, aber nicht die Kontakte, um jetzt an irgendein Orchester zu kommen, das die vielleicht aufführen könnte. Also da haben wir ein riesiges Repertoire an Musik, die niemand kennt, die aber in vielen Fällen qualitativ absolut erstrangig ist. Und solche Stücke erarbeiten wir dann gemeinsam mit Studierenden und führen die in solchen Konzerten auf und informieren dann natürlich auch über die Personen, die komponiert haben. Ein Research-Konzert kann sich aber auch tatsächlich mit solchen Fragen der Interpretation beschäftigen. Also eine Frage, die mich immer unglaublich interessiert, ist zum Beispiel die, gibt es einen diktaturaffinen Dirigierstil und einen, der weniger geeignet ist für Diktaturen. Also kann ich ein und dasselbe Werk, beispielsweise Beethovens Eroica, in einer Weise dirigieren, die einem autoritären Regime nützt, ja, indem man sozusagen den heroischen Aspekt, das Martialische, was es da ja gibt in diesem Stück, besonders hervorkehrt und alles andere unterdrückt in der Interpretation. Und gibt es dann umgekehrt auch einen Dirigierstil, der sozusagen das hervorholt, was in dem Stück ja auch steckt, nämlich eine ungeheure Sensibilität, der transparent macht, wie viel Struktur da drin ist, der eben auch das Brüchige, was in dieser Heroik drinsteckt, irgendwie hörbar macht und deswegen nicht so besonders gut verwertbar ist in einer Diktatur. Also das ist etwas, was mich sehr interessiert. Das ist aber natürlich methodisch schwer zu greifen. Und solchen Fragen versuchen wir aber in Zusammenarbeit eben auch mit Interpretinnen und Interpreten nachzugehen.
Und inwiefern ist geplant, das auch dann aufzunehmen, also solche Konzerte aufzunehmen und als Klangbeispiele dann auch dem Lex M hinzuzufügen?
Genau, das ist natürlich ein ganz wichtiger produktiver Nebenaspekt. Also wir werden das alles aufzeichnen. Wir haben eben das Glück, dass wir da in München ja auch über ein qualitativ sehr hochwertiges Tonstudio verfügen, dass das auch alles aufzeichnen wird in einer Qualität, dass es eben auch als Dokument dann erhalten ist, dass man Klangbeispiele integrieren kann in die Lex-M-Artikel, ist ein wichtiger Punkt, aber auch einfach, damit es überhaupt mal Aufnahmen bestimmter Werke gibt, denn das ist dann für die Reintegration solchen Repertoires oder überhaupt für die Neuintegration, sofern es sich um Stücke handelt, die noch nie aufgeführt worden sind, natürlich oft ein ganz wichtiger Punkt, dass Dramaturginnen und Dramaturgen an Konzerthäusern oder auch Musikerinnen und Musiker, die sich dafür interessieren, was könnten wir denn spielen mit unserem Ensemble, natürlich oft über Aufnahmen den allerersten Zugriff haben. Ne? Und also einfach mal sich Dinge anhören und so. Und wenn es von bestimmten Werken überhaupt keine Referenzaufnahmen gibt, dann ist das erstmal eine gewisse Hürde, die oft dazu führt, dass man dann eben doch lieber was anderes nimmt, wo das Material dann leichter zu fassen ist.
Die NS-Zeit ist datiert auf die Jahre 1933 bis 1945. Sie erforschen mit dem Langzeitvorhaben NS-Verfolgung und Musikgeschichte auch die Jahrzehnte davor und danach. Wir haben eben schon gehört, es gibt diese Entschädigungsakten, die eben auch viel über die Zeit davor erzählen können. Und so beleuchten sie eben die Lebenswege vor 1933 und auch nach Kriegsende. Darüber haben wir jetzt noch nicht gesprochen. Warum ist das so wichtig, den Zeitrahmen so weit zu fassen?
Das ist deswegen besonders entscheidend für uns, weil wir eine Perspektive ja entwickeln wollen, die eben zeigt, dass diese 12 Jahre NS-Herrschaft, das ist ja die 12 Jahre NS-Herrschaft, die ja für sich betrachtet erstmal aufs ganze Jahrhundert gesehen ein kurzer Zeitraum sind, also ein gutes Zehntel, dass man da eben aber sagen kann, dass das eigentlich das ganze Jahrhundert in bestimmtes musikgeschichtliches Licht gerückt hat, dass wir eben versuchen wollen, etwas zu revidieren. Also dafür muss man zum einen aber wissen, was war denn eigentlich davor? Also was war vor 1933 in der Musikgeschichte los, was wir gar nicht mehr wissen, weil die NS-Herrschaft dieses Gebiet zerstört hat. Und da findet man eben sehr viel. Wir haben schon Musikerinnen und Musiker angesprochen, die in Vernichtungslagern, Konzentrationslagern, Ghettos, Gefängnissen umgekommen sind. Und von denen hat man nichts mehr gewusst hinterher. Aber auch bestimmte Traditionslinien, die einfach in Vergessenheit geraten sind. Also ich nehme mal als Beispiel eines unserer Projekte, das beschäftigt sich mit Musikpublizistik. Deutschsprachige Musikpublizistik in der Zeit zwischen den Kriegen, das setzt aber auch eben schon in den 20er Jahren ein. Guckt einfach mal, wer hat denn in der Weimarer Republik zum Beispiel, wo ja sehr viele Medien überhaupt neu aufgekommen sind, auch im Bereich der Musik. Es wurden sehr viele neue Zeitschriften gegründet, Melos, Pult und Taktstock und so weiter. Alles Zeitschriften, die ein spezielles Interesse auch gerade an progressiver und neuer Musik hatten. Aber auch im Bereich der Unterhaltungsmusik gab es neue Zeitschriften, auch Zeitschriften, die sich zum Beispiel mit dem aufkommenden Jazz und so etwas befasst haben, die dann im Zuge der Pressegleichschaltung 1933 auch alle verboten worden sind. Das heißt, diese Zeitschriften gab es dann nicht mehr. Und die Personen, die für diese Zeitschriften geschrieben haben, sind zu einem weiten Teil auch ins Exil vertrieben worden. Der Rundfunk ist ein ganz wichtiges Gebiet, bei dem viel, viel, viel zum Thema Musik passiert ist. Also wir kennen da ein paar Quellen, die musikgeschichtlich auch sofort große Wirkung entfaltet haben. Also Interviews mit Arnold Schönberg im Berliner Rundfunk beispielsweise. Das sind natürlich sensationelle Tondokumente. Aber die kennen wir, weil es eben das Arnold Schönberg Center gibt, das sich eben speziell um diesen Komponisten kümmert. Es gab aber viele solche Interviews, auch mit anderen Musikschaffenden, die in den Rundfunkarchiven liegen. Es gab Musikkritikerinnen wie Elsa Bienenfeld oder so, die niemand vermutlich mehr kennen wird, die aber gerade im Zusammenhang mit der musikalischen Avantgarde, mit der Schönberg-Schule eine große Rolle spielt. Also da ist sehr viel zu entdecken und das Interessante ist, wenn man auch schon stichprobenartig in diese Diskurse mal reingeht, dann stellt man fest, dass da ganz viel diskutiert worden ist, was uns heutzutage auch wieder beschäftigt. Zum Beispiel die Frage, man stellt fest, in den 20er Jahren, auch weil die wirtschaftliche Situation so schwierig ist, die klassische Musik befindet sich in einer Krise, es kommen immer weniger Leute in die Konzerte. Was macht man jetzt? Wie gewinnt man neues Publikum? Und da sind die auf ganz tolle Ideen zum Teil gekommen, wo wir heute unter Umständen auf ganz ähnliche Wege verfallen und keine Ahnung haben, dass genau das Gleiche sozusagen schon mal gedacht worden ist in einer ganz ähnlichen Situation.
Okay, also aber das war ja im Grunde dann vor 33. Im Grunde müsste das ja auch noch dokumentiert gewesen sein, aber bisher hat das niemand erforscht.
Genau. Also das ist eben etwas, wo man auch sofort merkt, hier haben wir großes Glück, weil da die Quellen auch in vielen Fällen da sind. Das ist ja publiziert worden und das kann man ganz gut rekonstruieren. Jetzt ist aber die Frage, was ist mit diesen Leuten passiert? Was haben die dann gemacht? Dann stellt man eben fest, die sind eben in bestimmte Exilländer gegangen und haben natürlich zum Teil dort auch dann den musikalischen Diskurs nachhaltig geprägt, sodass wir also zum Beispiel in den USA ganz bestimmte Diskussionen wiederfinden, die eigentlich aus der Weimarer Republik stammen, in wesentlichen Impulsen, in den USA aber unter den dortigen Bedingungen weitergeführt worden sind und dann unter Umständen erst weit nach 1945, in den 70er, 80er Jahren wieder nach Deutschland zurückgekommen sind auf diese Weise. Aber das passiert dann immer alles eher so ein bisschen latent und subkutan. Also wir stellen dann plötzlich fest, hier kommt ein Diskurs aus den USA sozusagen zurück oder auch dieser ganze Diskurs der historischen Aufführungspraxis zum Beispiel. Und man denkt dann, oh, ein neuer Impuls aus den USA. Und dann, wenn man aber genau hinguckt, stellt man fest, dass hier eigentlich über viele Umwege sich eigentlich etwas wiederfindet, was, wenn man es zurückverfolgt, vielfach aus der Zeit vor 1933 aus dem deutschsprachigen Raum stammt oder aus anderen europäischen Ländern, wo es aber sozusagen durch die Nazis vertrieben worden ist.
Und im Grunde diese ganzen Aspekte, also Musikpublizistik oder auch Ideen zum Musikleben, mehr Besucher etc. und so, also das erforschen Sie aber auf Basis der Biografien, sodass Sie eben immer schauen, was haben die eben auch weitergeführt, wenn sie eben ins Exil gegangen sind und wo ist das denn im Grunde nach dem Krieg vielleicht auch weitergegangen, wo gab es einen Kontakt, gab es vielleicht auch eine Rückkehr oder Schüler, Schülerinnen und so weiter, also kulturelle Transfers, das wollen Sie im Grunde auf Basis der Biografien ganz konkret nachzeichnen können. Verstehe ich das richtig?
So ist es, also man kann das eigentlich nur über die Biografien nachzeichnen. Die Biografien sind für uns die roten Linien sozusagen, anhand derer wir auch bestimmte Themen überhaupt erst dingfest machen können. Also wenn wir eben eine kritische Anzahl von Biografien haben, stellen wir fest, das ist offenbar ein wichtiges Thema gewesen, dass wir dann auch auf der Basis mehrerer Biografien, prosopografisch würde man im Wissenschaftsjargon sagen, also gruppenbiografisch, eigentlich auch auf einer etwas abstrakteren Ebene angehen können. Und das kann man aber erst eigentlich identifizieren, wenn man eben über genügend Personen Bescheid weiß. Und es ist eben vielfach so, dass wir erst auf der Basis dieser Lebenswege bestimmte Dinge überhaupt bemerken. Also ich mache mal ein Beispiel aus der Jazzgeschichte. Es gibt bis heute das für die Jazzgeschichte absolut zentrale Label Blue Note. Das ist eines der wichtigsten Jazzlabels, wenn nicht das wichtigste Jazzlabel überhaupt. Und das war in den 1940er Jahren maßgeblich bei der Durchsetzung der neuen Jazzrichtung Bebop. Und eben überhaupt lange Jahre auch besonders wichtig für die Geltung des speziell afroamerikanischen Jazz und der neuen Impulse, die da gekommen sind. Und es ist vielen Jazzfans nicht bekannt, dass dieses Label eine Gründung von zwei deutschen Exilanten ist, nämlich Alfred Lion und Frank Wolf, die dann in den USA Alfred Lion und Francis Wolf hießen. Und das waren beides keine Musiker, aber Jazzfans mit Leib und Seele, die eben in der Weimarer Republik ihre Leidenschaft für speziell afroamerikanischen authentischen Jazz entdeckt haben Und Alfred Lion hatte in Berlin eine kaufmännische Ausbildung gemacht, der verstand so ein bisschen was von Betriebswirtschaft. Und Frank Wolf war ein Modefotograf und Werbefotograf. Und die beiden hatten einen jüdischen Hintergrund und sind dann geflohen und haben in den USA aus dem Nichts dieses Label aufgebaut, aus lauter Begeisterung und Enthusiasmus für den afroamerikanischen Jazz. Und weil sie eben ihrerseits auch Flüchtlinge waren, haben sie sehr sensibel registriert, wie es der afroamerikanischen Bevölkerung in den USA ging zu dem Zeitpunkt und haben festgestellt, dass die also von den großen Labels sehr schlecht behandelt werden und ausgebeutet werden im Prinzip vielfach und haben ihrerseits bei ihrem Label sehr genau darauf geachtet, dass es bezahlte Probenzeiten gibt, dass es ordentliche Mahlzeiten während der Aufnahmen gibt und zum Beispiel auch ein anderes Plattenformat verwendet, also nicht diese kleinen Scheiben, sondern dieses 12-Inch-Format, das etwas längere, das man sonst eigentlich für klassische Musik verwendet hat, was dann dazu geführt hat, dass die mehr Zeit zum Improvisieren hatten, sodass auf diese Weise eigentlich das, was den Jazz ja ausmacht, nämlich Improvisation, auch auf die Platten kam. Insofern war dieses Label ungeheuer wichtig und hängt ganz eng zusammen mit der Verfolgungsgeschichte solcher Leute. Und Francis Wolff, ehemals Frank Wolf, hat einen ganz bestimmten visuellen Stil geprägt für dieses Label durch seine Fotografien, der absolut ikonisch geworden ist. Für den Jazz insgesamt, würde ich sogar fast sagen. Es gibt dicke Coffee-Table-Books, die diese Blue Note-Cover sozusagen abbilden in ihrer ganzen Geschichte. Und das wurzelt aber in der Mode- und Werbefotografie der Weimarer Republik.
Ja, interessant, diese Bögen und diese Wege. Und zur Rekonstruktion des Musiklebens gehörten natürlich auch die Musikpraxis deportierter Musikerinnen und Musiker in Gestapo-Gefängnissen, in Ghettos und Konzentrationslagern. Ist es dort auch wieder der Weg über die Biografien, beziehungsweise wie viel Bedarf gibt es in gewisser Weise? Also ich meine Bedarf im Sinne von, was das Verständnis des Musiklebens dort, Musikleben in gewisser Weise in Anführungszeichen der Funktionen von Musik dort auch anbelangt.
Also bei diesem Thema ist mir zunächst mal ganz wichtig zu würdigen, dass wir auch hier enorme Vorarbeiten haben. Also viele Kolleginnen und Kollegen haben sich da ungeheuer verdient gemacht und die auf diesem Gebiet auch zum Teil natürlich besonders aufwendigen Recherchen durchgeführt. Also wie Sie völlig zu Recht sagen, wir wissen von vielen Lagern relativ genau Bescheid. Am besten wahrscheinlich, was das Ghetto-Lager Theresienstadt angeht. Aber auch in einigen Vernichtungslagern wissen wir eben, was uns ja erstmal kaum vorstellbar erscheint, dass dort ein sehr intensives, blühendes Musikleben zum Teil gab. Aber die neuere historische Forschung hat eben erstmals überhaupt bewusst gemacht, wie viele Lager auch eben mittleren und kleineren Ausmaßes es gab. Also das Holocaust Memorial Museum hat vor einigen Jahren auf seiner Website zwei Karten veröffentlicht, die so den neuesten Forschungsstand wiedergeben, was Ghettos, Konzentrationslager, Vernichtungslager, aber auch eben Gefängnisse, Nebenlager, Gestapo, Haftpunkte und alle möglichen solchen Zwischeninstitutionen des Terrors angeht. Und wenn man sich diese Karten anguckt, ist das überwältigend, weil das wirklich das gesamte Herrschaftsgebiet des NS, also man muss eigentlich sagen ganz Europa, umfasst. Und diese Punkte sind zahllos, die man da auf dieser Karte sieht. Und wenn man da stichprobenartig reingeht, stellt man fest, dass eigentlich überall, wo man hinguckt, es in irgendeiner Weise ein Musikleben und irgendeine Musikpraxis gab. Das heißt, es ist uns irgendwie mit Schrecken bewusst geworden, dass wir eigentlich bisher auch hier nur einen Bruchteil wirklich erforscht haben. Wir werden das auch natürlich niemals machen können. Also allein das Musik im NS-Lagersystem wäre ein Forschungsprojekt, das man auch mit 30 Jahren und der doppelten Besetzung niemals hinkriegen könnte. Aber auch hier erhoffen wir uns einfach durch Stichproben in Lagern, die bisher eben noch nicht so im Blickpunkt der Forschung standen, neue Aspekte zu bekommen. Hier sind im Prinzip die grundsätzlichen Strukturen sind klar. Also es zeigt sich eben in dieser Extremsituation des Terrors oder an diesen Extremorten des Terrors, zeigt sich besonders beklemmend eigentlich die Janusköpfigkeit der Musik, nämlich, dass sie einerseits lebensrettend sein kann, indem sie selbstbestimmt von Häftlingen gespielt wurde, die auf diese Weise sich ihre Würde erhalten konnten, die sich nach wie vor als Künstlerinnen und Künstler definieren konnten, die über Lieder aus ihrer Heimat einen psychischen Anker in ihr früheres Leben zurückwerfen konnten und mit Blick auf die Zukunft sich durch Musik Hoffnung verschaffen konnten. Das war sozusagen der Bereich der selbstbestimmten Musik, wo also eigentlich alle positiven Seiten, die wir der Musik zuschreiben, vorkommen und wo man die auch in besonders bewegender Weise nachvollziehen kann. Aber es gab eben auch die andere Seite der Musik, Musik als ein Machtinstrument auf Befehl durch die SS-Wachmannschaften, wo Musik einerseits der Unterhaltung der SS gedient hat, indem man also Potpourris aus Wagner-Opern oder irgendwelche Märsche zum Besten geben musste, auf Befehl der SS. Musik als Terrorinstrument ist eingesetzt worden. Musik zur Übertönung von Erschießungsaktionen, Musik zur Sedierung von Häftlingen, die an der Rampe ankamen und aussortiert wurden für die Vernichtung und damit die sozusagen nicht durchdrehen, musste das Häftlingsorchester da beruhigende Melodien zum Besten geben. Musik, die gespielt wurde, wenn Häftlinge zur Hinrichtung geführt wurden und die dann durch besonders zynische Auswahl von Musikstücken diese Person noch sozusagen auf ihrem letzten Weg ins Lächerliche gezogen haben. Also man erkennt da sozusagen einen, ich will gar nicht sagen pervertierten Umgang mit Musik, sondern die Möglichkeiten auch zur Machtausübung und zur Terrorisierung, die eben in Musik auch stecken.
Ja, Professor Geiger, Sie beschäftigen sich jetzt seit rund 30 Jahren mit Musik in Diktaturen und im Exil. Und wie Sie gerade ja auch geschildert haben, blicken Sie dadurch ja auch immer wieder in echte Abgründe. Was treibt Sie an? Was lässt Sie bei diesem Forschungsfeld bleiben?
Also aus meiner Sicht ist es eben so, dass wir es ja hier mit Extremsituationen zu tun haben, also mit biografischen Extremsituationen und mit historischen Extremsituationen. Hoffentlich, die sich nicht allzu häufig wiederholen, aber sie wiederholen sich eben doch regelmäßig. Diese biografischen Extremsituationen sind per se natürlich zu würdigen, aber gerade auch aus dem Aspekt der Musik sieht man eben sehr gut, was Musik kann und wofür Musik aber auch missbraucht werden kann. Also ich finde, dass der musikhistorische Blickwinkel zum einen sehr klar auch aufklärt über die Funktionsweisen von Diktaturen, dass es nämlich immer auch darum geht, Verstand auszuschalten, möglichst das Gefühl anzusprechen, die Leute bei dem abzuholen, was sie besonders gerne mögen und ihnen das sozusagen auch in reichem Maße zuteil werden zu lassen, die Leute in ihren Vorurteilen gegen das, was ihnen noch nicht so bekannt ist, zu bestärken. All das lässt sich mit Musik unglaublich gut machen. Das heißt, wir erfahren aus dem musikalischen Blickwinkel über die Funktionsweise autoritärer Herrschaft sehr viel. Und wir erfahren aber auch umgekehrt aus dem Blickwinkel autoritärer Herrschaft über Musik sehr viel. Deswegen interessiert mich das so sehr, weil es eigentlich in beide Richtungen unglaublich erhellend ist. Gleichzeitig ist es aber natürlich so, dass das einen immer wieder auch in Situationen bringt, wo man dann gerne auch mal sich mit einem anderen Thema zwischendurch beschäftigt. Denn wenn man das nur machen würde, dann zehrt das doch ganz schön auch an der eigenen Psyche. Und man muss auch aufpassen, dass man nicht in irgendwelche Deformation professionell verfällt und das dann routinemäßig bearbeitet. Denn es ist schon wichtig, dass man sich auch von jeder einzelnen dieser Biografien auch berühren lässt, um das irgendwie in der ganzen Tragweite einschätzen zu können.
Und inwiefern ist das auch eine Motivation im Grunde jetzt als Musikhistoriker, der eben jetzt auch durch dieses Forschungsprojekt die Möglichkeit hat, wirklich einen großen Schritt nach vorn zu kommen, auch wirklich Musikgeschichtsschreibung zu revidieren, haben Sie auch in Ihrem Projekttitel, also das ist das klare Ziel. Ist das auch ein großer Treiber, im Grunde das, was versucht wurde vom NS-Regime, von diesem Terror, dass das im Grunde nicht siegt am Ende?
Genau, das ist für uns ein ganz starker Impuls. Also in gewisser Weise tatsächlich Dinge, die der Nationalsozialismus versucht hat, in eine bestimmte Richtung zu treiben, zu biegen, auch möglichst vielleicht ein Stück weit wenigstens wieder zurückbiegen zu können. Da geht es ganz stark einfach auch um verweigerte Öffentlichkeit. Also, dass eben Musikerinnen und Musikern die Öffentlichkeit verweigert wurde und Musik kann ohne Öffentlichkeit fast nicht existieren. Es braucht immer die Hörerinnen und Hörer, es braucht immer die Darbietungsmöglichkeit und eine freie Diskussion über ästhetische Fragen. Und wir hoffen, dass wir zumindest ein kleines Stück diese Öffentlichkeit eben wiederherstellen können und auf diese Weise Musik zur Diskussion stellen können und musikalische Traditionen, Ideen, Diskurse, denen diese Öffentlichkeit eben verweigert worden ist. Aber unsere Intention geht auch noch in andere Richtungen, die aber alle miteinander zusammenhängen. Das eine ist tatsächlich auch jeder Einzelbiografie möglichst irgendwie auch gerecht zu werden, soweit das eben geht. Also tatsächlich auch den jeweils einzelnen Menschen da im Blick zu behalten. Und dann aber natürlich auch auf dieser Basis zu bestimmten strukturellen Einschätzungen zu kommen und einfach grundsätzlich über die Funktionsweise von Musik in autoritären Regimen etwas zu erfahren, was uns auch heute nützlich sein kann. Wir brauchen uns nur umzusehen und stellen fest, dass autoritäre Regime mehr als deutlich auf dem Vormarsch sind. Und die setzen alle Musik in einer Weise ein, die in Teilen vergleichbar ist dem, was der NS gemacht hat. Und dafür ein Bewusstsein zu erzeugen, setzt ja voraus, dass man das selbst erstmal versteht und merkt, Achtung, hier sind kritische Punkte, hier wird Musik in einer Weise instrumentalisiert, die wir kennen. Und auch umgekehrt, der Aspekt sozusagen der unerwünschten Musik, also welche Musik will man nicht, das ist dann eben diese Musik, die den autoritären Regimen nicht nützt oder sogar schadet, die nicht eingesetzt werden kann für Propaganda, die in irgendeiner Weise sperrig, gegenläufig ist, die zu Hinterfragungen aufruft. Und das müssen gar nicht mal Texte unbedingt sein, um die es da geht. Da reicht es schon, wenn man eben Musik hat, die sich für bestimmte Machtinszenierungen nicht einsetzen lässt. Und diese Strukturen interessieren uns eben auch, weil die gerade heute wieder aktuell werden.
Wo Sie das ansprechen, dass im Grunde natürlich Ihr Forschungsprojekt auch über die einzelne biografische Forschung hinausgehen wird. Das deutet sich ja auch schon an im zweiten Teil des Projekttitels eben die Revision aus geografischer Perspektive. Das heißt, Sie nutzen die geografischen Daten in den recherchierten Biografien, um raumzeitliche Analysen der Musikverfolgung zu ermöglichen. Sie haben dieses Verfahren als musikhistorische Methode mitentwickelt und erprobt. Wie funktioniert das erstmal grundsätzlich?
Also da ist ganz wichtig, dass wir Kartografie als ein methodisches Instrument sozusagen mit heranziehen, das ein methodisches Instrument ist. Heuristisch würde man sozusagen aus wissenschaftlicher Perspektive sagen, dass uns also hilft, überhaupt erstmal Fragestellungen zu entdecken, aufzufinden. Und das ist eben mit Karten, gerade wenn man es mit so Fragen zu tun hat, die kulturgeografisch sind, sehr viel einfacher möglich, als wenn man reine Datenbanken hat. Das LexM als Online-Lexikon ist ja in einer bestimmten Ebene nichts anderes als eine riesengroße Datenbank, in der ganz viele biografische Daten stecken, aber eben auch Geodaten. Also wo sind Menschen geboren, wo sind sie ausgebildet worden, wo haben sie gewirkt, als sie vertrieben worden, wo sind sie dann hingegangen. Dann sind sie vielleicht in ein Land gegangen wie Frankreich, das aber dann 1940 auch von dem NS-Terror überrollt wurde, mussten nochmal emigrieren. Wo sind sie dann hingegangen und so weiter? Und wo sind sie vielleicht dann auch nach 1945 nochmal gewesen und haben vielleicht auch nochmal den Standort gewechselt? Also das ist eine Unzahl von Geodaten. Und wenn man die einfach in einer Datenbank hat, sind sie unanschaulich und führen nicht zu weiteren Erkenntnissen, sondern dann ist das ein Datenspeicher, der erstmal sozusagen, es ist zwar gut, dass man das hat, aber man zieht erstmal noch keine Schlüsse draus, weil wir einfach nicht in der Lage sind, es auf diese Weise zu überblicken. Aber in dem Moment, wo ich sozusagen eine kartografische Darstellung dieser Daten habe, und da arbeiten wir eben sehr produktiv mit der Hafen City Universität zusammen, mit dem Kollegen Jochen Schiewe, der dort eine Professur für Geovisualisierung hat, und das Geolab an der HCU beschäftigt sich mit nichts anderem als der Sichtbarmachung geografischer Daten. Und wir haben jetzt erfreulicherweise die Möglichkeit gehabt, eben auch eine Stelle für die Kartografie bei uns im Projekt einzurichten. Das macht der Kollege Bonan Wei, der auch ein Schüler ist von Jochen Schiewe und dort ausgebildet worden ist zu großen Teilen. Das sind Spezialisten, die eben, was die Sichtbarmachung von solchen Geodaten angeht, ungeheuer einfallsreich sind. Und das hilft uns vielfach überhaupt erst Fragestellungen zu identifizieren. Wenn wir einfach bestimmte geografische Sachverhalte erstmal sehen in einem Kartenbild und uns das andeutet, welche Quantitäten von Menschen sind wann wo hingegangen und so weiter, dann erkennt man überhaupt erst, oh, an der Stelle müssen wir mal genauer hinsehen. Da haben sich offenbar auch Leute getroffen, die sich von woanders kannten zum Beispiel, oder Leute haben sich an einer bestimmten Stelle kennengelernt und sind dann wieder in verschiedene Richtungen verstreut worden. Inwieweit haben sich auch die Ideen verteilt, die dort gemeinsam von den Leuten vorher entwickelt worden sind und so weiter.
Eine dieser Kartografien habe ich ja schon gesehen, also wo im Grunde die Fluchtbewegungen europäischer Komponisten und Komponistinnen ins Exil während der NS-Zeit veranschaulicht sind und auch gleich unter ästhetischen Aspekten. Also wer hat eben 12-Ton-Musik geschrieben. Wer, ich weiß nicht, wie soll man es nennen, eben nicht 12-Ton-Musik. Daraus ergeben sich wahrscheinlich neue Fragestellungen, denen man dann wieder mit neuen Rechercheressourcen und Leuten auch dann nachgehen kann.
Ganz genau, das ist also sozusagen irgendwie eine Art zirkulärer Prozess natürlich. Durch eine kartografische Darstellung von Geodaten sehen wir natürlich bestimmte Verteilungen, die uns dann wiederum dazu führen, an welchen Stellen sollte man jetzt nochmal wiederum dann genauer in die Biografien wieder reingehen. Also das ist so ein Wechselspiel. Also Biografien liefern Geodaten und durch die Analyse dieser Geodaten gucken wir dann nochmal auch, an welchen Stellen müssen wir auch biografisch nochmal genauer nachfragen, was haben die da eigentlich gemacht?
Und Sie verknüpfen ja eben die biografische und geografische Arbeit mit dem Begriff Revision. Bezieht sich das jetzt ausschließlich auf weiße Flecken oder ist es auch eben aktuelle Musikgeschichtsschreibung, so aufgeklärt sie vielleicht jetzt auch schon aufgeklärter sein mag, wo man sagen kann, das ist wirklich zu leichthin über Entwicklungen weggegangen oder auch ohne Unterfütterung wirklich sind da Aussagen getroffen worden. Also mögen Sie das hier benennen? Also was besonders so Punkte sind, wenn die korrigiert sind, revidiert sind am Ende Ihres Projekts, dann hat es sich wirklich, also es hat sich auf jeden Fall gelohnt, aber das wäre wirklich etwas, was Ihnen sehr, sehr wichtig ist, was quasi auch gelingt durch diese Arbeit.
Ich mache mal ein Beispiel, wo man das vielleicht ganz gut erkennen kann, wie auch die Dimensionen sind. Also ich nehme mal einen Komponisten, der eigentlich allen bekannt ist, die sich etwas intensiver mit der Musikgeschichte der 50er, 60er, 70er, 80er, 90er Jahre, also der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, die wir ja erstmal gar nicht im Blick haben, wenn wir von NS-Musikgeschichte reden. Ein Komponist, der all denen, die sich mit dieser zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts befassen, ein Begriff ist, nämlich der Komponist Maurizio Kagel. Einer der bekanntesten Figuren so der Avantgarde, der musikalischen Avantgarde in dieser Zeit. Und Kagel war Argentinier und Jude und ist über ein DAAD-Stipendium dann in die Bundesrepublik Deutschland gekommen und hat da also sofort mitgemischt dann als einer der zentralen Komponisten in dieser Zeit der Nachkriegsavantgarde. Hat er immer aber auch so eine gewisse randständige Position, weil er sich also auch bestimmten herrschenden Linien sozusagen nicht angeschlossen hat. Also immer auch eine Figur, die in gewisser Weise auch so etwas kritisch da drauf geguckt hat, was da gerade passiert. Und es ist bis vor relativ kurzer Zeit, als die Kollegin Christina Richter-Ibanez eine Arbeit gemacht hat über Kagels Frühzeit in Argentinien, überhaupt nicht so im Blick gewesen, dass er dort eigentlich im Wesentlichen mit deutschen Exzellenten zu tun hatte, also wie Michael Gielen beispielsweise, aber auch Erich Kleiber, Fritz Busch und anderen Vertretern sozusagen eigentlich der Avantgarde, der musikalischen Avantgarde der Weimarer Republik. Und was die dort im Einzelnen diskutiert haben, wissen wir noch nicht so genau, aber es ist natürlich völlig klar, dass Kagel auch als jüdischer Musiker vermutlich sehr sensibilisiert war, sozusagen auch für diese Verfolgungsgeschichten. Und unterschwellig spürt man das sozusagen an den Dingen, die er dann nach 1945 oder weit nach 1945 auch in der Bundesrepublik Deutschland gemacht hat. Also es gibt zum Beispiel diesen ganz fantastischen Film und auch andere Projekte um das Beethoven-Jubiläum 1970 herum. Und aus diesem Anlass hat Kagel unter anderem einen Film gemacht und auch Musik komponiert, die sich sehr kritisch mit Beethoven auseinandersetzt. Das ist ihm vielfach auch massiv vorgeworfen worden. Aus konservativen Kreisen gab es da also auch teilweise vehemente Invektiven. Und in diesem Filmprojekt zu Beethoven taucht zum Beispiel karikaturhaft eine Greisin auf, die Klavier spielt und mit Beethoven sozusagen sich am Klavier auf eine ganz merkwürdige Art befasst. Und das ist eine Karikatur von Elie Ney, also einer der wichtigsten NS-Künstlerinnen, die eben Beethoven in den besetzten Gebieten gespielt hat, die sich ganz stark hat instrumentalisieren lassen, willentlich und aktiv auch die Propaganda des NS sozusagen weiterzutragen und diesen Terror eben auch auf kulturellem Gebiet auszuüben. Also eine ganz problematische Figur, trotzdem natürlich eine hervorragende Pianistin, das schließt sich ja eben, wie wir wissen, überhaupt nicht aus. Und diese sehr kritische Sicht sozusagen auf die Frage, was ist eigentlich mit Beethoven zwischen 33 und 45 gewesen, aber auch, welche Kontinuitäten gibt es eigentlich bis heute, wo wir sozusagen so ein Jubiläum feiern? Ist hier eigentlich mal die Rolle sozusagen solcher Interpreten und Interpretinnen wie Elie Nye zwischen 33 und 45 hinterfragt worden? Lauter solche Fragen, die eher unterschwellig hier von Kagel aufgeworfen werden, die haben sonstige Vertreter der Avantgarde eher nicht aufgeworfen. Und Kagel hat hier offenbar auch eine bestimmte Sensibilität mitgebracht, die wiederum aus seiner Geschichte in Argentinien resultieren, wo er in Kontakt mit diesen Exzellenten und Exzellentinnen war. Und die Art zu komponieren von Kagel, die immer so etwas wieder Borsi auch ironisch, auch teilweise mit einem beißenden Humor, sich mit diesen verschwiegenen Kontinuitäten auseinandergesetzt hat, zugleich aber auch bestimmte innovative Impulse aus Argentinien mitgebracht hat. Das versteht man, glaube ich, zur Gänze eigentlich erst jetzt, wo man eben diese Linien, diese unterschwelligen Linien, die da erstmal aus der Weimarer Republik nach Buenos Aires führen und dann wieder sozusagen von Buenos Aires aus nach Köln zurück, erstmal würdigt. Und das gilt aus meiner Sicht für die gesamte Nachkriegsavantgarde, auch für so ein Phänomen, das ja bis heute eine große Rolle spielt, nämlich dass die tiefe Kluft, die eigentlich zwischen der zeitgenössischen Musik und dem breiten Publikum nach 1945 eingetreten ist und sich immer vergrößert hat, die bis vor kurzem ja bestand. Das wird irgendwie etwas besser in den letzten Jahrzehnten, weil man das als Problem erkannt hat und sich auch Komponistinnen und Komponisten inzwischen auch nicht mehr so rückhaltlos zu diesen Fortschrittsdogmen bekennen. Aber sagen wir mal, eine bestimmte Art von Musik, die sehr hermetisch sein sollte und auch deswegen hermetisch, weil man eben gerade auch diese Erfahrung der Vereinnahmbarkeit nicht hermetischer Musik gemacht hatte. Das war also durchaus ein bestimmter Grund, die sich eigentlich eher verschließt einer leichten Rezipierbarkeit. Die hatte enorm Konjunktur nach 1945 und das zum Teil auch aus dem berechtigten Gefühl heraus, dass man hier eigentlich auch gegenüber bestimmten Impulsen der Avantgarde etwas gut zu machen hat. Das war aber durchaus ein Pendelschlag, der sehr stark dann in die andere Richtung ausgeschlagen hat und eigentlich dazu geführt hat, dass in vielerlei Hinsicht sich die musikalische Avantgarde ab den 1950er Jahren total abgekoppelt hat vom Publikum. Und das wäre so oft in dieser Krassheit nicht passiert, hätte es nicht die NS-Herrschaft vorher gegeben.
Also diese Bezüge herzustellen, eben das nochmal wirklich auch einzuordnen, neben eben den biografischen Arbeiten und geografischen Analysen. Sie betreiben ja Grundlagenforschung, wie es eben üblich ist, eben in einem Akademieprojekt. Und darauf aufsetzend geht es dann ja eben darum, dass es Menschen gibt, die Fragestellungen verfolgen. Und zu ihrem Projekt gehören ja dann auch Stellen, wo Musikwissenschaftlerinnen und Musikwissenschaftler ihre Doktorarbeit schreiben können oder sich habilitieren können und eben dann richtig auch einsteigen können. Damit sind wir im Grunde auch bei dem, was Sie jetzt zu leisten haben, quasi diese 18 Jahre antizipieren. Es gibt eine Gebietsschiene, sage ich mal, also wo Sie systematisch eben durch, ja, wie würden Sie das beschreiben, weil Sie ja eben zum Beispiel auch Breslau mit einbeziehen, also was ist sozusagen der Rahmen, wenn Sie von deutschsprachig sprechen mit Bezug auf Ihr Projekt, was ist das für eine Ebene?
Genau, wir haben also den deutschsprachigen Raum vor 1933 erstmal aufgeteilt in verschiedene Regionen, die wir jetzt, wie Sie sagen, systematisch erstmal beackern. Das soll nicht missverstanden werden als Germanozentrismus, also dass wir jetzt sozusagen die deutsche oder österreichische Musik oder die Musik aus deutschsprachigen Gebieten irgendwie als besonders wichtig oder besonders erforschenswert betrachten, sondern das ist einfach zunächst mal der Raum, aus dem eben erstmal die meisten vertrieben worden sind und der jetzt für uns einfach für so ein Projekt erstmal auch am besten greifbar ist, weil natürlich die ganzen einschlägigen Archive auch erstmal, die wir zunächst adressieren, auch greifbar sind. Und man muss auch sagen, wir setzen jetzt erstmal, was die anderen europäischen Länder, die besetzt, annektiert, okkupiert worden sind, angeht, die natürlich genauso wichtig sind, setzen wir im Moment erstmal auch auf Kooperationen vor Ort, internationale Kooperationen, wo es eben vielfach, wie in Prag beispielsweise oder in Frankreich, einzelne Institutionen gibt, die sich für ihr Land jeweils mit diesem Thema befassen. setzen wir zunächst darauf, mit denen erstmal zu kooperieren. Und es ist aber nicht ausgeschlossen, dass dann eben es uns gelingt, hoffen wir, in diesen 18 Jahren eben Impulse zu legen, dass das dann sich auch nochmal europäisch, gesamteuropäisch ausweiten kann. Wir haben ja sowieso immer diesen globalen Horizont, weil wir die Exilländer ja auch mit einbegreifen. Aber erstmal bei der Frage, wer ist von wo vertrieben worden, gehen wir aus pragmatischen Gründen erstmal vom deutschsprachigen Raum aus.
Sie haben es vorhin gesagt, eben das Langzeitvorhaben NS-Verfolgung und Musikgeschichte, Revisionen aus biografischer und geografischer Perspektive an der Akademie der Wissenschaften in Hamburg wird eben durchgeführt in Kooperation mit der Hochschule für Musik und Theater in München, wo Sie lehren, und mit der Universität Hamburg. Es gibt da zwei Arbeitsstellen, eine in Hamburg und eine in München. Was passiert in diesen Städten jeweils mit Blick auf die Schwerpunkte und Möglichkeiten? Sie haben das ja schon skizziert, eben durch die Anbindung an die Musikhochschule haben Sie natürlich da diese künstlerischen Möglichkeiten. Aber wie haben Sie sich da sortiert jetzt zum Projektstart?
Also was die Hamburger Arbeitsstelle betrifft, die von meiner Kollegin Sophie Fetthauer geleitet wird, das ist primär einfach auch der Standort des Lex M, also dieses Lexikon verfolgter Musiker und Musikerinnen der NS-Zeit, das eben am Rechenzentrum der Universität Hamburg gehostet wird und dort einfach seinen Ort hat, soweit ein Online-Lexikon eben einen Ort hat. Auch die Stadt, in der eben die erwähnten Kollegen auch der Hafen City Universität in Hamburg sitzen, mit denen wir eben auf der kartografischen Ebene zusammenarbeiten. Also hier findet erstmal alles statt, was mit dem Lexikon zu tun hat. Während in München eben die künstlerischen Anteile des Projekts, künstlerisch-wissenschaftlichen Anteile des Projekts beheimatet sind, aufgrund des Standorts der Musikhochschule, aber auch der eigentliche Forschungsanteil, der jetzt versucht, auf der Basis dieser Einzelbiografien zu bestimmten Themen sozusagen vorzustoßen. Also wir haben das eben vor allem strukturiert in Qualifikationsprojekte, das heißt sogenannte Postdoc-Projekte, also für Menschen, die bereits promoviert sind in dem Fach Musikwissenschaft. Die haben die Möglichkeit, jeweils auf 6 Jahre angelegte Projekte durchzuführen, von denen wir 3 hintereinander schalten können. Diese Personen sind dann in München an der Arbeitsstelle angesiedelt und sind auch sehr stark dann involviert, was die Konzeption dieser Tagungen auch angeht. Und diese 3 Projekte, die haben wir benannt. Da sind sozusagen die Themen klar, die dort bearbeitet werden sollen. Das ist zunächst dieses bereits erwähnte Projekt zur Musikpublizistik, zur deutschsprachigen Musikpublizistik zwischen den Kriegen. Das zweite Projekt wird ein Projekt sein, das sich dem Thema Musikerexil in den USA widmet, wo wir bisher sehr viel wissen über Hollywood natürlich wegen der Filmindustrie, aber auch die Ostküste inzwischen einigermaßen im Blick haben, wo natürlich wichtige Exilorte wie New York mit der Metropolitan Opera und so weiter waren. Aber das gesamte Land ist ja nun deutlich größer und was sich sozusagen so in der Mitte getan hat, auch wichtige Institutionen, die ganzen Hochschulen, Universitäten, aber auch Synagogen, als wichtige Arbeitgeber für ganz viele Exilantinnen und Exilanten, da wissen wir noch nicht so viel. Und die USA sozusagen als Gesamtgebiet in den Blick zu bekommen, als Exilland, das ist etwas, wo man auf jeden Fall 6 Jahre noch gut gebrauchen kann. Und das dritte Projekt, das dann mit Bedacht sozusagen an den Schluss der gesamten Laufzeit gelegt ist, das soll sich eben anhand bestimmter Beispiele, die wir jetzt noch nicht benennen können, das werden einfach Regionen sein, wo wir bis dahin am meisten Daten haben, mit diesen Transferprozessen befassen, die eben zwischen Flüchtlingen aus dem Musikbereich und Vertreterinnen und Vertretern der Musikkulturen vor Ort sich ergeben haben. Also das bezeichnen wir als musikkulturelle Transferdynamik. Also was hat sich da eigentlich getan? Welche Austauschprozesse sind da jeweils zu verzeichnen? Das sind diese Themen auf der Postdoc-Ebene, die wir jetzt schon benannt haben. Also da haben wir einfach ein relativ klares Programm, das abgearbeitet wird. Etwas anders sieht es bei diesen insgesamt 12 Promotionsprojekten aus, die wir haben. Da haben wir uns die Freiheit genommen und das ist glücklicherweise sozusagen auch in dieser Weise für sinnvoll erachtet worden, dass wir die Themen überhaupt sukzessive erstmal identifizieren. Denn wir müssen bei zunehmender biografischer Recherche werden wir immer besser erkennen können, wo sind sozusagen eigentlich bestimmte Ballungen von Personen zu verzeichnen gewesen, welche Exilländer sind vielleicht besonders wichtig. Wir haben jetzt mal angefangen mit einem Promotionsprojekt Musikerexil in Italien, da ist es völlig klar. Das war ein enorm wichtiges Musikland natürlich, wo viele Interpretinnen und Interpreten auch schon Auftrittserfahrungen hatten und wo ganz klar war, da gibt es auch musikinstitutionell ein breites Netz, das Beschäftigung bietet. Italien hatte natürlich nur das Riesenproblem, dass es auch ein faschistisches Regime war. wo man aber zumindest vor 1938 auch als jüdische Musikerin oder als jüdischer Musiker noch halbwegs existieren konnte. Das ist dann erst ab 1938, als die Rassegesetze gegriffen haben, immer schwieriger geworden. Aber welche Exilländer wir dann noch behandeln werden oder auch welche Themen wir noch sozusagen identifizieren werden, das wird sich im Verlauf der Zeit auch zeigen und entsprechend werden wir dann weitere Promotionsprojekte ausschreiben.
Das Langzeitvorhaben NS-Verfolgung und Musikgeschichte, Revisionen aus biografischer und geografischer Perspektive, ist Teil des Akademienprogramms. Das ist das Forschungsprogramm der Deutschen Akademien der Wissenschaften. Aktuell umfasst es 127 Langzeitforschungsprojekte. Die Akademienunion als Dachorganisation bringt das Grundanliegen des Akademienprogramms mit folgendem Gedanken auf den Punkt: Vergangenheit verstehen, Zukunft gestalten. Herr Professor Geiger, es klang an mehreren Stellen in unserem Gespräch schon an, bezogen auf Ihre Forschungsarbeit und mit Blick auf leider aktuell erstarkenden Antisemitismus und Autoritarismus, also einer starken von faschistoiden und antidemokratischen Einstellungen. Inwieweit denken Sie bei Ihrer Arbeit mit, welche Ergebnisse gerade für unsere Gegenwart und Zukunft hilfreich sein könnten?
Das ist für uns ein ganz starker Impuls, denn wir wollen ja auf der Basis dieser Grundlagenforschung auch tatsächlich Erkenntnisse gewinnen, die in der Gegenwart nützlich sind. Und Sie haben es angesprochen, wir sehen aller Orten das Erstarken solcher autoritärer Regime in großem und erschreckend geschwindem Maßstab. Und wir stellen natürlich aus einer musikhistorischen Perspektive fest, dass genau das wieder mit Musik stattfindet, was wir schon kennen. Also es ist grauenhafterweise so, dass man als Mensch, der sich sozusagen mit Diktaturen befasst, permanent Déjà-vu-Erlebnisse hat im Augenblick, wo wir immer gehofft hatten, dass das nie wieder sozusagen so kommt. Aber man sieht allerorten Dinge, die man eben erschreckend gut kennt aus der eigenen historischen Forschung. Also wir haben wieder eine Situation, in der wir ganz, ganz viele aus der Ukraine vertriebene Musikerinnen und Musiker auch haben. Wir haben an der Hochschule für Musik und Theater in München rund 50 solcher Studierende aufgenommen, wo man eben auch diese Prozesse beobachten kann, die wir eben auch aus der Exilmusikforschung kennen, wo Menschen ankommen, die erstmal gar nichts haben, die überhaupt erstmal irgendwie Wohnungen brauchen, die zum Teil Instrumente benötigen, weil sie bei hastigem Aufbruch irgendwie zurücklassen mussten und dann schleppt man halt vielleicht nicht unbedingt seine Harfe mit, die zum Teil wichtige Unterlagen nicht mitnehmen konnten und so weiter. Also all das hatten wir plötzlich sozusagen live vor Ort. Dann auch diese Prozesse des allmählichen Bewusstwerdens, das dauert hier. Also viele sind gekommen und dachten, ich mache jetzt hier 6 Wochen einen Musiktheoriekurs mit und dann gehe ich wieder zurück nach Kiew oder so. Und diese allmählichen Prozesse, wo bewusst wird, ich muss mich hier auf Dauer irgendwie einrichten, und viele wollten zum Beispiel zuerst gar keinen Instrumentalunterricht nehmen, weil sie gesagt haben, naja, ich habe aber ja eine Geigenprofessorin in Charkiw oder sonst wo ich jetzt mir nicht sozusagen meine Technik verbilden möchte bei einem anderen Professor und dann komme ich wieder zurück und so. Und dann aber ab Semester 2 war natürlich klar, gut, dann macht man das jetzt so, und dadurch nehmen sozusagen auch bestimmte künstlerische Identitäten plötzlich einen ganz anderen Weg, als der eigentlich vorher gedacht war. Und das kam uns allen erschreckend bekannt vor, die wir eben uns mit diesem Thema beschäftigt hatten. Aber auch Menschen, die eben in einem inneren Konflikt und in einer Protesthaltung zu diesem Regime sich befinden. Also wir haben zum Beispiel in München an der Hochschule den weltbekannten Komponisten Wladimir Tarnopolsky. Das ist ein aus der Ukraine stammender, aber seit langem in Russland tätiger Komponist, der eben mit dem Putin-Regime aus ganz unterschiedlichen Gründen überhaupt nicht einverstanden ist und sich da sehr kritisch verhalten hat. Und der ist auch in letzter Minute mit 2 Koffern aufgebrochen und ist jetzt bei uns ein eminent geschätzter Kollege an der Hochschule. Aber das ist natürlich ein ganz, ganz fürchterlicher Fall da. Und auch diese ganzen bürokratischen Dinge, also mit der Aufenthaltserlaubnis jetzt und lauter solche Dinge, die kennt man alle. Und wir hoffen eben einfach, dass auch was den Missbrauch von Musik durch solche autoritären Regime angeht, wir in unserem Projekt Erkenntnisse gewinnen können, die uns eben helfen, auch heutzutage und in Zukunft mit solchen Fragen umzugehen.
Und wahrscheinlich auch einfach sichern, Material, Noten und auch Geflüchtete erzählen lassen. Ich meine, heute haben wir ja Möglichkeiten der Aufzeichnung und so weiter, und dass man es transkribiert und so, dass man einfach quasi gleich systematisch diese Dinge auch betreibt, quasi, um dann eine Zukunft zu gestalten, die hoffentlich ohne Krieg und Verfolgung sich gestalten wird.
Wir sehen natürlich aus der Perspektive der Grundlagenforschung, die wir im Moment im Rahmen des Projekts betreiben, was man alles braucht. Und wir merken in dem Projekt auch, es ist allerhöchste Zeit, diese Daten jetzt zu sichern. Viele Zeitzeuginnen und Zeitzeugen leben nicht mehr. Und man muss eben unglaublich viel Aufwand betreiben, um jetzt bestimmte Daten noch zu sichern und zu finden. Und genau diese Punkte, also jetzt mit den Leuten auch zu sprechen, das zu dokumentieren, diese Erfahrungen, das ist auch eine Arbeit für die Zukunft. Und wir wissen eben sehr viel besser auf der Basis unserer Forschungen, was man sie fragen muss, was sie auch brauchen, dass wir auch bestimmte Fehler nicht nochmal machen. Und ich möchte mal noch ein ganz aktuelles Thema ansprechen, das im gegenwärtigen Musikdiskurs eine große Rolle spielt. Das ist zum Beispiel die Frage des Boykotts und des Canceln sozusagen bestimmten Repertoires. Was ja total nachvollziehbar ist, dass man eben sagt, wenn das Putin-Regime sich so verhält, dann spielen wir jetzt eben keine russische Musik mehr in unseren Konzertprogrammen. Das ist erstmal ehrenwerter und total nachvollziehbarer Gedanke. Man muss aber da im Einzelnen schon sehr genau hingucken. Es gibt eben einerseits natürlich bestimmte Künstlerinnen und Künstler, die muss man canceln, denen muss man sofort den Stecker ziehen, weil sie aktiv das Putin-Regime unterstützen. Also Valeri Gergiev ist sicherlich das Paradebeispiel in dieser Hinsicht, der einfach ganz aktiv und sehr geschickt subkutan für das und manchmal auch recht explizit für das Putin-Regime Reklame gemacht hat. Wenn man jetzt aber sozusagen an diesem Punkt das Kind mit dem Bade ausschüttet und sagt, wir spielen überhaupt kein russisches Repertoire mehr, dann entzieht man geflüchteten exilrussischen Musikerinnen und Musikern oder auch anderen Flüchtlingen, die eben mit diesem Repertoire vertraut sind und die eigentlich hier gefragt werden, auch ökonomisch die Existenzgrundlage. Die haben dann einfach plötzlich weniger Auftrittsmöglichkeiten. Und man könnte also umgekehrt auch sagen, gerade indem wir besonders viel Tschaikowski auf die Opernbühne holen und indem wir besonders viel Musik spielen, in denen bestimmte russische Interpretationstraditionen oder ukrainisches Repertoire, wo man ukrainisch können muss, um diese Partien überhaupt zu singen, indem wir besonders viel von diesem Repertoire spielen, schaffen wir auch Arbeitsmöglichkeiten und Verdienstmöglichkeiten für ganz viele dieser Künstlerinnen und Künstler.
Ja, ein weites Feld und sehr interessant, wie Sie das geschildert haben, wie sich die Dinge eben vermischen und wie sie im Grunde aus Ihrer historischen Arbeit auch für die Gegenwart nehmen lässt, ableiten lässt, lernen lässt, um eben jetzt sich gut zu verhalten, also im Sinne von auch wirklich ja unterstützend und auch sichernd. Weil die Musikgeschichte geht letztlich weiter, Musikgeschichtsschreibung findet auch jetzt statt, also insofern passt das dann auch wieder zu dem Thema, über das wir vor allen Dingen hier gesprochen haben. Herzlichen Dank, Professor Dr. Friedrich Geiger, für dieses Gespräch. Im Podcast Wissenschaft als Kompass war der Leiter des Langzeitvorhabens NS-Verfolgung und Musikgeschichte, Revisionen aus biografischer und geografischer Perspektive, zu Gast. Ein Projekt der Akademie der Wissenschaften in Hamburg im Rahmen des Akademienprogramms. Am Mikrofon verabschiedet sich Dagmar Penzlin. Vielen Dank fürs Zuhören.
Das war Wissenschaft als Kompass, der Podcast der Akademie der Wissenschaften in Hamburg. Redaktion und Produktion Dagmar Penzlin. Ton Perry Audio. Sprecher Stefan Schad. Eine Produktion der Akademie der Wissenschaften in Hamburg, finanziert aus Mitteln der Freien und Hansestadt Hamburg.